Wir sind in dem Abschnitt im 2. Korintherbrief, wo der Paulus seinen Dienst verteidigt, den er von Gott empfangen hat. Und wir sehen hier so wunderbar sein Herz für diejenigen, denen er gedient hat und auch für diejenigen, mit denen er gedient hat. Lesen wir im Vers 12 hier. Da sagt er, als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür aufgetan wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Titus war unterwegs von Korinth, um dem Paulus einen Bericht zu bringen, wie es um die Gemeinde dort steht und wahrscheinlich auch, wie die Gemeinde dort zu Paulus steht. Und vielleicht, wer eine Karte von euch hat, ist vielleicht gar nicht schlecht, das mal auf der Karte anzuschauen. Diese Reisen von Paulus, ist oft eine Karte hinten drin. Der Titus war wahrscheinlich unterwegs von Achaia, wo Korinth ist, das ist im Süden unten von Griechenland. Wir müssen sagen, im nördlichen Teil, vom südlichen Teil von Griechenland, dort ist Korinth. Und von dort ist er nach Norden gereist, über Mazedonien, dann rüber nach Asien und die Küste hinunter Richtung Ephesus, wovon der Paulus losgezogen ist. Also, der Paulus war von Ephesus die Richtung unterwegs, der Titus von Süden von Griechenland die andere Richtung ihm entgegen. Und offensichtlich hat der Titus länger gebraucht, als der Paulus das erwartet hat. Paulus hatte gehofft, ihn dort in Troas zu treffen. Troas ist so im Norden an der Küste von Asien. Aber der Titus, der war nicht da. Und wir lesen hier in diesen Versen, der Paulus hatte eine offene Tür in Troas. Er hatte eine Gelegenheit, das Evangelium zu verkündigen. Die Leute haben ihm zugehört. Leute haben sich bekehrt. Vielleicht war sogar eine kleine Erweckung da. Vielleicht hat sich der Brad Pitt bekehrt. Und es gab vielleicht sogar Menschen, die den Paulus unterstützt haben dort. Materiell unterstützt, sodass er in Troas dienen konnte. Vielleicht war da jemand, der gesagt hat, hey Paulus, hier, du kannst wohnen und ich unterstütze dich. Was immer das war, wer weiß. Aber Paulus sagt uns hier, ich hatte eine offene Tür. Im Herrn. Aber trotzdem lesen wir, Paulus hatte keinen Frieden im Herzen. Und er verlässt Troas, weil er besorgt war um einen Bruder. Oh Mann, ich hoffe, alles ist okay mit dem Titus. Ich hoffe, da ist nichts passiert. Und er war besorgt um das Wohl einer Gemeinde. Ich hoffe, die Korinther haben meinen Brief wohlwollend aufgenommen und machen ganze Sache mit Gott in diesen Dingen, wo ich sie korrigieren musste. Wir sehen diesen Wert, den der Paulus für jeden Einzelnen hatte in seinem Herzen, wie er die Menschen wertgeschätzt hat. Und da hatte der Paulus das Herz von Jesus. Jesus hat Folgendes gesagt in einem Gleichnis in Matthäus Kapitel 18. Er hat gesagt, was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen verirrte sich, lässt er nicht die 99 auf dem Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. Und dann sagt Jesus so, ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe? Und er sagt das eigentlich im Kontext von dem, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, von Gemeindezucht. Wir sind seine Arme. Wir sind seine Beine. Wir sind sein Mund. Wir sind sein Leib in dieser Welt. Und Gott will durch uns diesen Menschen nachgehen, die auf dem falschen Weg sind. Nachdem Jesus über dieses Schaf redet und wie sehr es Gottes Herz ist, dem nachzugehen, diesem einen Schaf, sagt er, hey, wenn dein Bruder sündigt, dann geh doch zu ihm hin und überführe ihn zwischen dir und ihm. Und wenn er umkehrt, hast du deinen Bruder gewonnen. Und wenn er nicht auf dich hört, dann nimm noch ein, zwei andere mit und so weiter. Gottes Herz, dem einen nachzugehen. Wir haben so oft die Tendenz zu sagen, ich habe keine Zeit dafür, für den einen. Für den einen, der missbaut Oder für den einen, den ich jetzt schon so lange nicht mehr gesehen habe, Sonntagmorgens im Gottesdienst. Ich habe nicht die Zeit, diesen Anruf zu machen. Wir sind so beschäftigt. Hey, wir organisieren bei der Jesus Night mit, wir sind Mitveranstalter, wo tausende Jugendliche hinkommen. Da gibt es so viel zu organisieren. Und ich schreibe Andachten für die Zeitung und organisiere Freizeiten und Gebetstreffen und hey, ich muss meine Predigt vorbereiten für die Gemeinde und für eine Freizeit und ich will meinen Dir-Vortrag über Israel fertig kriegen. Hey, das ist super coole Sache und ich leite Lobpreis oder was immer das bei dir ist. Ich schaue auf das große Bild. Hey, ich habe dieses große Ziel vor Augen. Ich habe Vision, ich bin beschäftigt. Ich bin dabei, die Welt zu retten. Zu einem besseren Ort zu machen. Oder ich bin dabei, meine Firma zum Erfolg zu führen. Meine Karriere aufzubauen. Ein 1A-Student zu sein. Vielleicht die perfekte Hausfrau zu sein. Oder vielleicht im Fitnessstudio Mr. World zu werden. So wie der Arnold. Was immer dein Projekt gerade ist. Also bitte, jetzt komm nicht du, Bruder oder Schwester oder Kollege, Mitbewohner, du Kind, vielleicht sogar du Fremder. Jetzt komm nicht du in meine Wohnung oder in mein Büro oder in meine Küche, wo immer du gerade bist. Komm nicht du und unterbrich mich und bring meinen ganzen Tagesablauf durcheinander, den ich so wunderbar durchgeplant habe. Ich fürchte manchmal, versäumen wir Gottes Herz mit dieser Einstellung. Vielleicht geht es nur mir so. Ihr merkt schon, ich predige vor allem zu mir. Für euch, ihr habt wahrscheinlich überhaupt kein Problem damit. Aber geht es euch manchmal auch so, dass euch seltsam vorkommt, das, was Jesus sagt? Ich meine, ich lese diese Sachen. Hirte, der 100 Schafe hat. Er kümmert sich um diese Schafe, er muss sie scheren und er muss sie füttern und streicheln, keine Ahnung, was man alles mit Schafen macht, sie tränken, sie melken, muss nach neuen Weideplätzen suchen, muss vielleicht Rasen mähen und Heu produzieren für den Winter. Er ist sehr beschäftigt, dieser Hirte. Und dann rennt dieses eine kleine dumme Schaf davon, weil es glaubt, dass das Gras auf der anderen Seite des Zaunes irgendwie grüner ist, als dort, wo es gerade ist. Und dieses blöde Schaf rennt davon. Bäh. Weiß es nicht, dass es bei der Herde bleiben soll? Weiß es nicht, dass hier die beste Weide ist, wo der Hirte es hingeführt hat? Weiß das Schaf nicht, dass es gefährlich ist da draußen, dass es sich verletzen kann? Blöde Schaf. Und dieser Hirte, der legt sein Schermesser beiseite oder seine Heugabel beiseite, lässt die 99 Schafe stehen und macht sich auf den Weg. Über den Zaun, durch die Hecke, über die Felsen, durch die Dornen, Stickicht, um dieses eine abtrünnige Schaf zu suchen. Ist nicht verantwortungslos? Zählen die 99 nicht mehr? Was ist, wenn der Wolf kommt, während der dem einen Schaf nachrennt und die Herde zerstört? Soll der Hirte nicht das Risiko ein bisschen besser abwägen hier? Wer wird die Schafe versorgen, wenn dem Hirten was zustößt? Und was, wenn er seine Arbeit nicht fertig bringt? Kann man vorstellen, wie dieses eine Schaf da halb geschoren dasteht. So nackig auf der einen Seite und Fell auf der anderen. Und der Hirte sagt, oh, wo ist das eine Lamm? Oh, das muss ich jetzt suchen gehen. Und legt sein Messer weg und das Schaf steht da so mit Scheitel. Mir geht es manchmal so, ich muss manchmal selber über mich lachen. Ich frisiere mich immer selber, also meine Frisur sieht man vielleicht. Ich habe so diesen Scherapparat. Friseur ist mir irgendwann zu teuer geworden. Ich habe beschlossen, ich mache selber, habe einen Kurzhaarschnitt. Aber wenn man da jetzt so schert und diese Haarlänge auf so 2, 3, 4 Millimeter runter macht und du fasst einmal so durch und hast eine Seite kurz und eine Seite lang, sieht total bescheuert aus. Ich kann mir nur vorstellen, wie vielleicht steht ein Schaf gerade so da auf der Weide. So. Und der Hirte ist weg, rennt diesem einem Schaf nach und die 99 lässt er stehen. Ich denke mir, ist er nicht unverantwortlich, dieser Hirte? Und Gott schätzt den einzelnen Wert in einem Ausmaß, dass es für uns manchmal gar nicht verständlich ist. Wo wir sagen, ach, wisst ihr, was es mir sagt? Mir sagt es, ich brauche eine Herzensveränderung. Weil ich noch so viel anders denke als Jesus. Oder schau den Paulus hier an. Paulus, du verlässt Troas, diesen Ort, wo eine offene Tür ist vom Herrn. Steht hier, ist vom Herrn diese Tür, die geöffnet ist. Wo du die Massen für Jesus erreichen kannst, nur weil du um Titus besorgt bist. Hey Paulus, das macht keinen Sinn. Überleg mal, das kannst du nicht tun. Du bist so emotional, Paulus. Denk dran, wie viele Menschen du für Jesus erreichen könntest während dieser Zeit. Titus hätte sich mehr beeilen sollen oder hätte zumindest anrufen sollen, dass er später kommt. Und er weiß überhaupt, ob du denn helfen kannst, falls was passiert ist. Wer weiß, ob du den überhaupt findest. Er wird schon irgendwo auftauchen. Unkraut vergeht nicht. Aber Paulus sagt, ich hatte keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand. Und ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war, Troas zu verlassen oder nicht, aber ich weiß eins, es war die richtige Motivation. Paulus hatte Gottes Herz hier, weil in Gottes Augen ist jeder Mensch unendlich wertvoll. Ich habe vorgestern in der Zeitung gelesen, dass dieser Designer Karl Lagerfeld eine limitierte Kollektion für H&M entworfen hat, Damenkleidung, zu einem günstigeren Preis, als so seine Entwürfe normalerweise kosten. Und die modebewussten Damen, die haben die Läden gestürmt. Und bis mittags, also nur am Vormittag, waren alle Läden, H&M-Läden in Wien, waren ausverkauft. Also diese eine Kollektion von Karl Lagerfeld. Voll abgefahren, ha? Huh? Wer kann sich dieses merkwürdige Verhalten des weiblichen Geschlechts erklären? Warum haben die diese Kollektion gestürmt? Naja, es war ein berühmter Designer und es war eine limitierte Kollektion. Und je limitierter eine Auflage ist, je weniger Stücke es ist, je einzigartiger jedes Stück ist, desto mehr ist es wert. Oder? Deswegen stürmen die H&M Karl Lagerfeld. Und nicht, weiß nicht, Taco-Modemarkt oder sowas. Wisst ihr, was der Chefdesigner aller Designer, der Beste, der Bekannteste, unser großer, unendlich kreativer Schöpfer, der hat nur Einzelstücke geschaffen, nur Sonderanfertigungen. Jeder Mensch ist eine einzigartige Kreation. Ist dir das bewusst von diesen 7 Milliarden oder wie viel es jetzt immer sind, Menschen, die es in der Welt gibt, gibt es keinen einzigen, der genauso ist wie du. Nicht mal mein Zwillingsbruder ist genauso wie ich, obwohl wir genetisch identisch sind, aber er hat eine eigene Persönlichkeit. Wenn ihr ihn näher kennenlernen würdet, er ist ganz anders als ich. Einzigartig. Keiner ist genauso wie du. Du hast ein einzigartiges Aussehen, eine einzigartige Persönlichkeit, einzigartigen Mix an Begabungen und Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat. Weißt du was? Gott schaut dich an und er sagt, hey, du bist wunderbar gemacht. Es ist gut so, wie du bist. Es ist kein Zufall, so wie du bist. Du bist einzigartig. Und allein deswegen bist du wertvoll, unendlich wertvoll. Wenn es dich nicht gäbe, dann wird der Welt was Einzigartiges und was Unersetzbares fehlen. Deshalb ist es so eine Tragödie, wenn ein unendlicher Verlust, wenn ein Mensch zerstört wird. Sei er geboren oder ungeboren. Das ist ein unendlicher Verlust. Du bist einzigartig. Das heißt auch, du bist für unsere Gemeinschaft hier unersetzlich. Wir brauchen dich als Gemeindeleib. Und zwar genau dich, so wie du bist, mit deiner einzigartigen Persönlichkeit, mit deinen Begabungen. Ich bin überzeugt davon, es gibt Dienste, die nur du perfekt erfüllen kannst. Dinge, die nur du perfekt tun kannst. Menschen, denen nur du perfekt dienen kannst. Darum ist es so blöd, wenn wir versuchen, wer anderer zu sein. Versuch nicht, jemand anderen zu kopieren oder jemand anderen nachzumachen. Sei nicht eifersüchtig auf die Gaben, die er hat oder die sie hat. Entwickel das, was Gott in dich reingelegt hat. Hey, es ist gut, so wie du bist. Und wir brauchen dich, so wie du bist. Bring die Gaben ein, die du hast. Und sogar diese Besonderheiten, die wir als Persönlichkeiten haben, die gebraucht Gott. Jeder zu seinen Eigenarten. Diese Ordnungsliebe oder diese schräge Art von Humor oder die Art, wie du lachst. Oder Emotionalität, die Art zu denken, die Art, wie du dich bewegst. Weißt du was, es gibt Menschen, die nur du perfekt nerven kannst. Und vielleicht bist du verheiratet mit dieser Person. Oder sie mit dir und es ist umgekehrt so. Oder wir sollten eigentlich besser sagen, es gibt Menschen, mit denen nur dich in so einer perfekten, wunderbaren Art und Weise aneinander reiben kannst, sodass deine harten Kanten und Ecken abgeschliffen werden. Diese Ungeduld und Lieblosigkeit, vielleicht dein Perfektionismus, deine Faulheit, was immer es ist. Und Gott hat eine Person für dich, die so perfekt ist, die Gott so perfekt verwenden kann, um dich zu formen, um deinen Charakter zu bauen. Und er stellt sie in dein Leben. Wir dürfen vertrauen, dass Gott auch in dieser Hinsicht uns perfekt zusammenstellt. In der Gemeinde, in der Ehe, am Arbeitsplatz, mit den Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wenn du verheiratet bist, kann ich dir die Garantie geben aus Gottes Wort, dass der Partner, den du gerade hast, diese Person ist. Die Person, die am absolut besten ist für dich in deinem Leben zu dieser Zeit. Deswegen die Frage ist nicht, wie kann ich den oder die am schnellsten loswerden? Die Frage ist, Gott, was willst du mich lernen in der Situation? Wo willst du mich verändern? Seht ihr, Gottes Ziel ist so viel höher, als dass wir nur ein einfaches oder so ein übertrüber Leben haben, wo immer alles. Nee, er will uns verändern, er will uns Jesus ähnlicher machen und so werden wir zu glücklichen Menschen. Jesus war der glücklichste Mensch, der je gelebt hat. Keine Frage. Also nimm auch diese Menschen in deinem Leben als Gottes Geschenk an. Er hat sie dorthin gestellt. Nicht, weil er dich nerven will. Nicht, weil er dir das Leben schwer machen will, sondern weil er dich liebt. Weil er was Großes vorhat mit dir. Weil er dich formt, weil er dich schleift, so wie, wie nennen wir die Leute, Schleifer? Schleifer oder ein Juwelier einen Diamanten schleift, sodass er schön erscheint und dieser Glanz, das was in ihn hineingelegt ist, eigentlich erst so richtig zur Vollendung kommt. Du bist unendlich wertvoll, weil du einzigartig bist. Zweiter Grund, warum du unendlich wertvoll bist, du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Das heißt da im 1. Mose, Gott schuf sie in seinem Bild. Als Mann und Frau. Als Person, als einzigartige Person mit der Fähigkeit, mit Gott in Beziehung zu stehen. einzigartiger Ausdruck und Abdruck von Gott in dieser Welt. Und so ist es gar nicht so falsch, davon zu sprechen, dass wir Jesus in dem anderen sehen. Weil es ist wirklich so. Wir sind geschaffen in seinem Ebenbild. Und das Dritte, woran du erkennen kannst, dass du unendlich wertvoll bist, ist, schau den unendlich großen Preis an, den Gott für dich bezahlt hat. Ich denke da immer an dieses Lied von dieser Band, die heißt Everybody Duck. Also, duckt euch alle mal. Und die haben dieses Lied, wo der Refrain heißt, ich versuche es zu übersetzen, heißt, in dieser Welt, wo der Wert eines Menschen daran gemessen wird, wer er ist und was er tut, bin ich froh, dass ich dir einen Jesus wert bin. So dieses Wortspiel, Jesus als die Währung, die Gott für dich bezahlt hat. Gott hat einen Jesus für dich bezahlt. Gott hat mit Jesus für dich bezahlt. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8 sagt uns, wir sind nicht erlöst mit vergänglichen Dingen. Silber oder Gold, die Dinge, die wir so als wertvoll schätzen, das Wertvollste, was es in dieser Welt gibt. Wir sind nicht erlöst mit diesen vergänglichen Dingen, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, mit seinem Leben. Und Paulus sagt im Römer 8, er sagt, was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Er, der doch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wird er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Denk drüber nach. Gott hat das absolut Wertvollste für uns gegeben. Gott schätzt uns mehr als seinen Sohn. Gott schätzt uns mehr als sich selbst, letztendlich. So sehr hat Gott uns geliebt, dass er Mensch wurde in Jesus, um sich selbst, sein Leben für uns zu geben, als Bezahlung für unsere Sünden. Und wenn Gott uns sein Wertvollstes gibt, dann heißt es, dass wir das Wertvollste sind. Jesus erzählt in Matthäus 13 dieses Gleichnis vom Schatz im Acker. Mann, der über den Acker rennt, ups, und findet den Schatz. Und er ist so begeistert davon, er ist so eingenommen von diesem Schatz, dass er alles, was er hat, verkauft und diesen Acker erwirbt, um den Schatz zu erhalten. Wir sind dieser Schatz. Gott ist derjenige, der alles gegeben hat, um uns zu kaufen, uns zurückzukaufen. Aus der Sünde, aus der Trennung von ihm. Und was ist die Wahrheit? Wenn du der einzige Mensch wärst, der auf dieser Welt lebt, wäre Jesus gekommen und für dich allein gestorben. So sehr bist du Gott wert. So sehr schätzt er dich. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen mit unseren menschlich begrenzten Gedanken, wie sehr Gott uns schätzt. Wir können uns Unendlichkeit nicht vorstellen. Das ist unser Problem. Aber wenn ich das ein bisschen begreife, wie sehr Gott mich schätzt, wie wertvoll ich für ihn bin, und nicht nur ich, sondern auch mein Ehepartner, und mein Bruder, meine Schwester, die neben mir sitzt, mein Arbeitskollege, meine Kinder, mein Kunde, selbst irgendein Fremder. Wenn ich das ein bisschen begreife, dann werde ich diese Menschen mit anderen Augen sehen. Nämlich mit seinen Augen. Und ich werde anders mit ihnen umgehen. Und das ist das Herz, was wir hier bei Paulus sehen. Gottes Herz. Und es hat sich in seinem Dienst ausgedrückt. Und es ist so wichtig, das zu sehen. Leute, in unserem Dienst für Gott dreht es sich um einzelne Menschen, die unendlich wertvoll sind. Nicht um Zahlen. Wie viele in den Gottesdienst kommen. Oder wie viel wer spendet oder wer was leistet. Es geht nicht um Statistiken. Es geht nicht um Ziele und die Menschen als Mittel, um die Ziele zu erreichen. Es geht nicht um Gruppen oder Klassen oder Kategorien, so wie im Sozialismus, die Arbeiterklasse, das Proletariat. Wir sind im Klassenkampf. Der Einzelne zählt eigentlich nicht allzu viel, wenn nur das Ziel des Kommunismus erreicht wird. Oder im Dschihad, wo es nicht so schlimm ist, wenn man einzelne Leute verheizt, um die Welt zu erobern. Bis der Islam die Welt erobert. Ja, wir haben ein großes Ziel. Hier ist Reich Gottes. Und wir haben eine wunderbare, hohe Berufung, dass wir Jesus repräsentieren können in dieser Welt. Und wir haben einen privilegierten Auftrag, das Evangelium weiterzusagen und Menschen für Jesus zu erreichen. Ja, aber es dreht sich alles um einzelne wertvolle Menschen, denen wir dienen, denen wir von Jesus erzählen, für die wir da sind. Das Reich Gottes wird mit einzelnen Menschen gebaut. Es sind lebendige Steine. Und wir werden aufgebaut zu seinem Leib. Lass uns es nie aus den Augen verlieren. Es geht um den Einzelnen. Wir haben es mit einzigartigen, unendlich wertvollen Menschen zu tun, für die Jesus gestorben ist, für jeden Einzelnen. Nie mit einer Masse oder mit, keine Ahnung, Seelsorgekandidaten oder sonst irgendwas. Nee, ist ein Mensch, für den Jesus alles gegeben hat. Und wenn wir diese Sicht haben, wird es Auswirkungen haben, wie wir mit den Geschwistern reden, wie wir ihnen zuhören, wie wir für sie da sind, wie ich mit meinem Kollegen umgehe, mit welcher Einstellung ich das Essen koche, auf alles, wo immer ich mit Menschen zu tun habe. Das ist die erste Lektion heute Morgen. Du bist Gott unendlich wertvoll. Und alle anderen Menschen um dich herum sind ihm auch unendlich wertvoll. Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, dem anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Bild hier, was Paulus gebraucht, von einem römischen Triumphzug. Wenn ein römischer General siegreich nach Hause kam, dann haben die einen Triumphzug veranstaltet durch die Stadt, hat dann meistens im Kolosseum geendet. Und ganz vorne in diesem Triumphzug sind die römischen Senatoren, die Regierungsmitglieder gezogen. Und dann kamen Trompeter, die haben so einen richtigen Lärm gemacht. Und dann kam so ein Teil von der Beute, die erobert wurde, die hier präsentiert wird. Danach kam ein Opferstier, der dann geopfert wurde bei der Siegesfeier. Und danach kamen die Gefangenen, besiegte Könige, besiegte Generäle in Ketten. Und die wurden normalerweise hingerichtet bei der Siegesfeier. Und dann kam wieder eine Kapelle, Musiker. Und danach kamen die Priester und die haben Weihrauch geräuchert. Das ist dieser Geruch, auf den der Paulus hier anspielt. Und dann danach kam der siegreiche Feldherr und dann nach ihm sein siegreiches Heer. Und die Menschen haben die Straßen gesäumt und sie haben dem zugejubelt, haben die Sieger gefeiert. Jesus ist der siegreiche General in diesem Bild. Er hat Satan und Sünde besiegt am Kreuz, triumphiert über alle Mächte. Kolosserbrief lesen wir das, Kapitel 2, Verse 14 bis 15. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, das heißt, in Jesus hat er den Triumph über sie gehalten. Jesus ist der siegreiche Feldherr. Und wir als seine Soldaten, wir folgen ihm nach. Wir haben mit ihm gesiegt. Er hat den Sieg für uns gewonnen. Wir sind erlöst aus Gnade durch sein Werk für uns. Wir haben die Vergebung unserer Schuld durch unser Vertrauen auf ihn. Und er hat uns befreit von dieser Gebundenheit und dieser Macht der Sünde über unser Leben. Wir können siegreich sein, können siegreich durchs Leben gehen. Und jetzt sind wir seine Gefäße, die ihn beinhalten. Er lebt durch uns. Wir sind seine Werkzeuge, die er gebrauchen will. Und während wir so unserem siegreichen Herrn nachfolgen, verbreiten wir den Geruch seiner Erkenntnis. Wir sind nicht nur seine Soldaten, sondern wir sind auch seine Priester. Mit dem Weihrauch, wir verbreiten den Geruch. Sein Frieden in unserem Herzen. Freude, die er uns schenkt, sein Strahlen auf unserem Gesicht. Seine Liebe, die er uns schenkt für andere Menschen. Die Veränderung, die er in unserem Leben schafft, wo uns immer mehr und mehr ihm ähnlich macht. Und wenn wir anderen von Jesus erzählen, gute Nachricht weitergeben, das ist dieser Geruch. Der Geruch seiner Erkenntnis. Da können die Leute sehen und hören, Gott lebt. Gott existiert. Und er ist wirklich am Wirken. Und er liebt mich und er will mir vergeben und er will dasselbe in meinem Leben auch tun. Hey, du warst früher so ein aufbrausender junger Kerl. Was ist passiert mit dir? Ich habe Jesus getroffen. Er hat mich verändert. Das stimmt wirklich. Hey, du warst so ein Faulsack bei der Arbeit und jetzt versuchst du, der beste Arbeiter in der ganzen Firma zu sein. Wie kommt das? Ich lebe jetzt für Jesus. Und alles, was ich für ihn tue, das tue ich als Anbetung für ihn. Das ist mein Gottesdienst für ihn. Ja, du warst immer so deprimiert und so kritisch und so negativ und so griesgrämig, so egoistisch. Und jetzt spüre ich diesen inneren Frieden bei dir. Und du lächelst so viel und du bist so freundlich geworden und so freigebig und so hilfsbereit. Hey, was hast du, was ich nicht habe? Er ist Jesus. Er hat mir meine Schuld vergeben. Er liebt mich, er lebt in mir. Ich habe endlich einen Sinn und einen Zweck für mein Leben. Ich bin nie mehr allein. Hey du, ich habe dich doch früher jeden Abend in der Bar getroffen. Und jetzt gehst du immer in die Gemeinde. Sogar mit deiner Frau. Was ist los? Jesus hat mich freigemacht. Und er hat mir seine Liebe in mein Herz gegeben und er hat seine Liebe in unserer Ehe erneuert. Und ich liebe es, zusammen zu sein mit den Geschwistern, ihn anzubeten. Er ist es so wert, mehr von ihm zu lernen. Hey du, was bedeutet denn eigentlich der Fisch auf deinem Auto? Hey, toll, dass du fragst. Ich will es dir erklären. Weißt du was? Ich erzähle dir die wunderbare Geschichte von Jesus. Von dem, was er für uns getan hat. Und das ist der Weihrauch. Duft von Jesus, den wir verbreiten. Und für manche ist diese Gegenwart Jesu in unserem Leben ein Wohlgeruch. Ihr kennt es, wie wunderbar es ist, andere Christen zu treffen. Du kannst irgendwo am anderen Ende der Welt sein und du triffst Geschwister und sofort ist diese Einheit da und diese Freude da. Und ja, das ist so schön. Ich habe das erlebt, wo wir in Amman waren. Wir waren Abendessen bei verschiedenen christlichen Familien. Wir hatten so gute Gemeinschaft. Und dann waren wir an einem Abend in, ich glaube, eine Baptistengemeinde, irgend so eine internationale. War cool, habe dort eine Frau getroffen, die in Österreich jahrelang mit Flüchtlingen gearbeitet hat. Und wieder ist so eine Einheit da. Und dann waren wir im Gartengrab in Jerusalem. Und da war noch irgendeine amerikanische Gruppe und irgendein Lehrer hat davon gerade gelehrt und der Chris aus Heidelberg sagt zu mir, hey, der klingt wie Pastor Chuck. Und ich sage, nee, der klingt eher so wie der David Hawking. Und er war auch der David Hawking. Da war eine Gruppe von Calvary Chapel in Kalifornien. Die waren auch gerade auf der Reise von verschiedenen Gemeinden. Und wir hatten so gute Gemeinschaft. Es war sofort dieses, hey, Geschwister. Ah, du kennst du auch den und den und ist nicht wunderbar, hier zu sein? Ist nicht wunderbar, dran zu denken, dass Jesus für uns bezahlt hat, dass er auferstanden ist, dass das Grab leer ist? Oder oft, du kannst es wirklich riechen, wo die Geschwister sind. Siehst jemanden und der hat irgendwas. Irgendwann, wenn niemand anderer dabei ist. Hey du, bist du auch Christ? Hey komm, wir treffen uns in der Mittagspause hier irgendwo im hintersten Eck. Beten gemeinsam. Für andere sind wir Stinker. Die wollen nichts von Jesus hören oder sehen. Die haben harte Herzen, die wollen ihren sündigen Lebensstil nicht lassen. Und die fühlen sich überführt von Jesu Gegenwart in unserem Leben. Wenn du arbeitest bis zum Schluss und eine halbe Stunde früher Schluss machst und dann faul bist, wenn du nicht lügst am Telefon im Büro, wenn du nicht mit in den perversen Film gehst mit deinen Freunden, wenn du freundlich bist zu dem Kollegen, den alle anderen nur immer zur Sau machen und den keiner leiden kann. Ah, das überführt. Oder vielleicht kennen sie dich noch gar nicht. Sag mal, du fängst eine neue Arbeit an. Du bist zum ersten Mal am Arbeitsplatz. Du kommst rein mit einem Lächeln und T-Shirt, Jesus, Rules oder was immer. Stellst deinen Kalender mit den Bibelsprüchen am Schreibtisch. Ah, lass mich bloß in Ruhe mit deinem Jesus-Zeug. Du hast noch nicht mal irgendwas gesagt. Stinkt schon für sie. Hassen Jesu Gegenwart in deinem Leben. Wir sind ein Geruch Christi für Gott unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Wie dieser Weihrauch. Für diese Soldaten, die im Siegeszug waren, die gewonnen haben mit ihrem General, hey, das war ein Geruch zum Leben. Party, Feier. Für diese anderen, für die Gefangenen, die zum Tod verurteilt waren, war dieser selbe Geruch ein Geruch zum Tod. Das Evangelium von dem, was Jesus für uns getan hat, ist ein wunderbarer Geruch. Ist eine Freude für die, die das angenommen haben. Aber auf der anderen Seite ist derselbe Geruch ein Gestank zum Tod für die, die es ablehnen. Denn wer Jesus ablehnt, der ist verdammt. Durch sich selbst. Verdammt sich selbst durch seine eigene Schuld, seine eigene Sünde. Der ist wie einer, der in Seenot ist, am Absaufen ist und dem wird ein Rettungsring hingeworfen. Und er sagt, ich will das nicht. Johannes 3, Verse 16 bis 18. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte. Oder verdamme, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde und die Welt sind die Menschen in dieser Welt. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet oder verdammt. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet oder verdammt, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes, weil er ihn abgelehnt hat. So haben wir diesen Geruch für die einen zum Leben, für die anderen zum Tod. Wie ist mit dir? Wie ist es in deinem Leben? Riechst du? Wann war das letzte Mal, wo du jemanden von Jesus erzählt hast? Können es die Leute sehen in deinem Leben, dass du Christ bist? Dass da was anderes ist an dir? Können sie dieses Leben spüren und riechen? Was für ein Geruch ist es in deinem Leben, in meinem Leben? Riechst du nach Jesus oder nach Fleisch? Nach deiner sündigen Natur? Aus mir selbst, natürlich, rieche ich nach Fleisch, rieche ich nach Selbstsucht. Vers 17 hier, Paulus sagt, wer ist dazu tüchtig, Wohlgeruch zu sein für Jesus? Kapitel 3, Vers 5 gibt er die Antwort, sagt, unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Der natürliche Geruch, den wir aus uns selbst produzieren, Schweißgeruch. Wir brauchen einen Geruch, der von woanders kommt als von uns selbst. Parfum, oder sagt, wie sagt ihr Germanen, Parfüm? Ja, Parfüm. Jesus ist unser Parfüm. Und er lebt in uns, wenn wir von neuem geboren sind. Und er will durch uns duften. Duftet Jesus durch dein Leben. Und wie stark duftet er? So ein bisschen. Ich wünschte, es wäre mehr. Weißt du, wie du das verändern kannst? Das ist ganz einfach. Weißt du, wie du von einem Stinker zu einem richtig duftenden Typ werden kannst? So simpel. Überleg mal, warst du schon mal mit jemandem so längere Zeit im Kontakt mit jemandem, der stark parfümiert war? Vielleicht, wo du ein Gespräch hattest mit einer Frau und die kommt daher wie Cool Wave oder Wild Dreams persönlich, wie immer das Zeug heißt, ich habe keine Ahnung. So diese Duftwolke, wow, bist schon high, nur wenn du da sitzt. Dann sitzt du vielleicht so eine halbe Stunde, Stunde zusammen und dann gehst du raus, triffst irgendeinen Freund und er sagt, ja servus, du riechst aber anders. Du riechst wie eine Frau, hey. Was ist passiert? Du hast ihren Geruch angenommen, weil du Gemeinschaft hattest mit ihr. Und so einfach ist es. Wenn du mehr wie Jesus riechen willst, verbring einfach mehr Zeit mit ihm. Und nicht nur Quantität. Okay, ich stelle die Uhr eine Viertelstunde länger und ich lese ein Kapitel mehr, so als Ritual. Nee, darum geht es nicht. Das verändert uns auch nicht wirklich. Es geht um wirklich gute persönliche Gemeinschaft. Als die Jünger vor dem Hohen Rat standen, heißt es, sie konnten sehen, dass sie mit Jesus gewesen sind. Heißt ja nicht, dass sie über Jesus gelesen haben oder irgendwo zu ihm geredet haben, sie waren mit Jesus. Das ist der Schlüssel. Such dir einen stillen Ort, jeden Tag am besten, jeden Morgen. Stillen Ort, wo du mit einem stillen Herzen vor Gott sein kannst, wo du ruhig werden kannst vor ihm. Und dann triff dich mit ihm in seinem Wort. Lies mit offenem Herzen. Und dann red mit ihm drüber über das, was du liest. Diese Gemeinschaft. Lies das Evangelium. Lass dich von seinem wunderbaren Charakter beeindrucken. Und genieß diese Gemeinschaft. Erwart, dass er dich anspricht. Und dann red mit ihm über das, was dich bewegt. Und gib dich ihm jeden Tag, jeden Morgen ganz neu hin. Und dann sprich mit ihm den ganzen Tag. Lass dich von ihm gebrauchen. Folg einfach diesen Impulsen, die er auf dein Herz legt. Und verbring Zeit gemeinsam mit den Geschwistern, in gemeinsamer Anbetung, im Gebet, im Studium von Gottes Wort. Komm auch mit dieser Einstellung zum Gottesdienst. Nicht so als Ritual, ich muss jetzt die 1,5 Stunden irgendwie runterbiegen, sondern wirklich als Rendezvous, als Treffpunkt. Jesus, ich will mich mit dir treffen heute Morgen. Ich will dich anbeten von ganzem Herzen, weil du bist es wert. Ich will dir das ausdrücken, was ich empfinde in meinem Herzen für dich und wer du für mich bist. Und Herr, ich will erwarten, dass du mich ansprichst durch dein Wort, ganz persönlich, und durch meine Geschwister. Und Jesus, ich will mich dir zur Verfügung stellen und erwarten, dass du mich gebrauchst im Leben von meinen Geschwistern. Ich will sie ermutigen, ich will helfen, ich will beten, ich gebrauche mich, Jesus. Das ist diese wunderbare Dynamik. Und wenn du so lebst mit Jesus, in dieser Gemeinschaft, wirst ganz natürlich seinen Geruch annehmen. Ganz einfach. Wie wir noch nächste Woche sehen werden. Vers 18 hier im Kapitel 3. Da heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ich kann es an mir selbst riechen. Auch ihr könnt es riechen. Ob ich Zeit mit Jesus verbracht habe oder nicht. ob ich vielleicht mehr Zeit mit ihm verbringen muss. Wenn ich ungeduldig bin und kritisch bin und negativ bin und selbstsüchtig bin. Ja, das bin ich. Das bin ich. Und ich kann mich selber nicht riechen. Aber habe ich wahrscheinlich meine stille Zeit vernachlässigt, diese Gemeinschaft mit Jesus. Aber auf der anderen Seite, wenn ich positiv bin und liebevoll bin und geduldig bin und ermutigend dieses dienende Herz habe, das riecht wie Jesus. Da will ich mehr davon. Da gefalle ich mir auch selber so viel besser und fühle mich selber wohler. Wir können das riechen aneinander. Ich muss nicht fragen, wie viel Zeit verbringst du mit Jesus? Du musst mich nicht fragen. Wir können das riechen. Oder? Einziger Schritt, der notwendig ist, dass ich von einem Stinker zu einem duftenden Typen werde, ist dieser Schritt in die Gegenwart Gottes. Zur Gemeinschaft mit ihm. So einfach ist es. Und weißt du was? Er ist da. Er wartet mit offenen Armen. Wir müssen uns dem nur bewusst werden. Und wir müssen uns auf ihn einlassen. Ausrichten. Jesus, da bin ich. Ach, du bist so wunderbar. Danke, dass du da bist. Danke, dass du zu mir sprichst. Diese Gemeinschaft wird uns prägen. Wir werden ein Wohlgeruch werden für andere. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, dass Christentum so unheimlich einfach ist. Herr, wer ist fähig für diese Dinge? Wir nicht. Wir nicht. Gott, wir können uns nicht verändern aus uns selbst, aus eigener Kraft. Wir können uns nicht reformieren durch irgendein schlaues Programm, durch unseren starken Willen. Wir brauchen dein Wirken in unserem Leben. Und ich danke dir, Herr, dass du es so einfach gemacht hast, dass das Einzige, was wir tun müssen, wirklich sagen, Jesus, ich komme in deine Gegenwart, ich verbringe Gemeinschaft mit dir. Und dann wirkst du. Ganz automatisch. So einfach, Herr, und doch so kompliziert für uns manchmal. Wo wir so abgelenkt sind von dem, was wirklich zählt, Herr. Ich bitte dich, Herr, stärk diesen Hunger nach dir in unserem Leben. Zeig uns, Herr, wie wir Zeiten einrichten können, still zu werden vor dir, uns auf dich auszurichten. Vater, ich bete, wenn wir als Gemeinschaft zusammenkommen, dass wir mit diesem Herzen kommen. Nicht gleichgültig oder traditionell oder als Ritual irgendwas runterziehen, sondern als Rendezvous, Herr, mit dir. Und Vater, ich bitte dich, dass wir es nie aus dem Auge verlieren, dass es dir um den Einzelnen geht. Einzelnen, Bruder, Schwester, die hier sitzt, Ehepartner, Kinder, Arbeitskollegen. Gott, dass wir nicht von unseren Zielen eingenommen sind oder zumindest so eingenommen sind. Es sind großen Visionen, Herr, dass wir den Einzelnen vergessen. Herr, wir lesen hier von Paulus und du mir geht so, Herr, ich kriege einen Hunger, ich will auch so sein wie er. Weil er konnte sagen, folge mir nach, wie ich Christus nachfolge. Und das ist Lebensqualität, Herr, wie du sein. Ich bete, Vater, für diese Woche, für jeden Einzelnen von uns, dass es eine Woche wird der wunderbaren Gemeinschaft mit dir. Hilf uns dabei, richte es so ein. Wirk in unserem Leben, Herr. Hier sind wir, Herr, du bist wunderbar, wir lieben dich, wir beten dich an. Wollen für dich leben, Jesus. Riechen für dich. Nicht Stinker sein. Amen.